Abend und guten Feierabend, wie ich hoffe. Denn viele Menschen sind beunruhigt, weil auch große Konzerne gerade ihre Belegschaft verkleinern. Bayer und BASF, die Kraftwerksbauer bei Siemens, die Autobauer VW, Ford, Opel, ich könnte noch einige aufzählen. Jahrzehntelang waren Arbeitsplätze das Thema in der Politik mit eingebauter Vorfahrt. Jede Regierung hatte das weit oben auf der Agenda, für Arbeitsplätze zu arbeiten. Vor 10 Jahren war das eines der Top-Argumente der Grünen für Ökostrom, dass er Jobs schafft. Die bekannte Formel Wirtschaftswachstum gleich Arbeit, sie beschreibt aber auch das Gegenteil. Schwächelt die Wirtschaft, dann gibt's weniger Arbeit. Und im Moment scheint die Wirtschaft zu schwächeln. Das macht einige mutlos und andere ermutigt es, sowas zu wagen wie ein Wirtschaftswunder 4.0. Sebastian Deliger.
Die fetten Jahre des Wirtschaftswunders. In den 50ern gibt es in der alten Bundesrepublik wirtschaftlich nur einen Weg, den nach oben. Die Tische biegen sich. Und heute herrscht hier Angst vor der Zukunft. Am Tisch sitzen Beschäftigte und Vertrauensleute des großen Autozulieferers Mahle. Noch werden hier Teile für Verbrennungsmotoren gefertigt. Bald werden sie ihren Job verlieren. Denn nächstes Jahr wird Mahle seinen Standort in Öhringen mit 240 Arbeitsplätzen schließen.
Ich habe gehofft, ich werde in dem Betrieb alt. Ich werde ab hier dann in die Rente gehen. Aber so wird es wahrscheinlich nicht sein.
Es ist furchtbar. Es ist meist gelähmt. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Mit 52 ist es ein bisschen schwierig, was anders zu finden.
Ich habe auch 2 Kinder und wenn ich diese Entwicklung so betrachte, weiß ich nicht, wie geht's weiter.
Meldungen über Jobabbau überall, so scheint es. Die Gründe vielfältig. BASF will allein in Deutschland 3.000 Stellen streichen, die Deutsche Bank weltweit 18.000, Siemens mehr als 10.000, Volkswagen weitere 5.000 bis 7.000. Warum?
Die deutsche Industrie steckt immer noch in einer Rezession. Die Produktion ist rückläufig. Dort steigt die Beschäftigung auch schon nicht mehr an. Und mittlerweile überträgt sich das allmählich auf die Binnenkonjunktur. Über den Arbeitsmarkt, über einen langsameren Jobabbau beziehungsweise bis hin zu Jobstreichungen in manchen Bereichen.
Im baden-württembergischen Dettingen spürt auch der Autozulieferer Elring Klinger die Flaute der Branche. Vorstandschef Stefan Wolf, auch Vorsitzender des Arbeitgeberverband Südwestmetall, setzt aber auch auf Zukunftstechnologie, etwa auf Teile für Brennstoffzellen. Seine Stammbelegschaft wolle er möglichst halten, sagt er.
Wir bilden Weiterbildungsmöglichkeiten an. Wir setzen auch Leute in neue Geschäftsfelder, in den Bereich Brennstoffzelle und Batterietechnologie, wenn dort Menschen gebraucht werden. Machen da Angebote, dass man eben in diese neuen Bereiche wechselt und unterstützen das dann auch mit Schulungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter müssen auch erstmal bereit dazu sein, das zu tun und das zu machen, diesen Wechsel zu vollziehen.
Die nächsten 30 bis 40 Jahre werde die Firma zwar auch weiterhin Zubehör für Verbrennungsmotoren liefern, aber der Wandel allein in der Autobranche werde gewaltig sein, meint er.
Es werden sicherlich Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Dieser Transformationsprozess ist in vollem Gange. Und wir werden in unserer Branche Umstrukturierungen, große Umstrukturierungen und Veränderungen haben. Und es wird natürlich auch Arbeitsplätze kosten.
Bei Mahle ist der Wandel schon real. Die Schließung des Standorts Öhringen beschlossen.
Ich habe hier gelernt. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, gute Freunde gefunden. Und jetzt werden wir irgendwann mal auseinandergerissen.
Das Schlimmste ist, ein Familienwerk kaputt gehen zu sehen.
Die fetten Jahre, für Sie zumindest, scheinen sie vorerst vorbei zu sein.
Ja, was wird aus unseren Arbeitsplätzen? Die Antwort darauf zu finden, hilft uns der Arbeitsmarktforscher Professor Enzo Weber. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Frau Miosga.
Wir hören von der Bundesregierung, vom Finanzminister seit einigen Monaten, die fetten Jahre sind vorbei. Kriegen wir jetzt magere?
Nein, also die fetten Jahre, die sind mit Sicherheit noch nicht vorbei. Wir sehen zwar mittlerweile, dass Meldungen über Stellenstreichungen doch gehäuft auftreten, aber wenn man genau hinschaut, dann sind das Teile der Automobilindustrie und das sind einige Großkonzerne, die natürlich sehr prominent wahrgenommen werden. Aber das ist nicht repräsentativ für den Gesamtarbeitsmarkt. Wenn man insgesamt schaut, dann sieht man, die Beschäftigung, die steigt noch immer deutlich in Deutschland. Und die Entlassungsquote, die lag seit der Wiedervereinigung noch nie so niedrig wie heute. Und das hat auch einen klaren Grund, denn Arbeitskräfte sind mittlerweile in Deutschland doch wirklich knapp geworden. Und da sichern sich die Betriebe einfach diese Leute.
Aber Herr Weber, führende Wirtschaftsinstitute sehen eine knackige Rezession heraufbeschwören. Und die ist ja angeblich auch schon in den Auftragsbüchern der Industrie zu spüren. Sehen Sie die nicht?
Ja, wir haben einen Konjunkturabschwung. Den prognostizieren wir auch selbst. Also nur mit einem Wachstum von 0,5% des BIP in diesem Jahr. Das ist durchaus Realität und das kommt im Wesentlichen von der Weltwirtschaft her. Und deswegen ist vor allem auch die exportabhängige Industrie in Deutschland betroffen. Aber dieser Arbeitsmarktaufschwung, den wir mittlerweile seit vielen Jahren in Deutschland haben, der ist gar nicht so stark von der Konjunktur getrieben, sondern der geht trendmäßig. Und das liegt zum Beispiel, wie gesagt, daran, dass die Betriebe mittlerweile ihre Arbeitskräfte halten. Wenn wir einen solchen Konjunkturabschwung vor 15 Jahren gehabt hätten, dann wäre uns die Beschäftigung eingebrochen. Heute ist das anders.
Auf der einen Seite verlieren Tausende ihren Arbeitsplatz und auf der anderen Seite fehlen immer die Fachkräfte. Jedenfalls hören wir davon. Wie passt das zusammen?
Insgesamt haben wir wirklich Arbeitskräfteknappheit in Deutschland, aber wir müssen sehen, in bestimmten Branchen kommen zwei Dinge einfach zusammen. Dieser weltwirtschaftliche Abschwung, der die Betriebe betrifft, und dann auch noch der strukturelle Wandel, also Stichwort zum Beispiel E-Mobilität, Stichwort Digitalisierung, wo manche Qualifikationen nicht mehr in dem Maße gebraucht werden, dafür dann aber andere. Aber auch hier muss man über diesen kurzfristigen Tellerrand hinausschauen. Wenn wir durch den Abschwung durch sind, dann werden wir die Leute wieder händeringend suchen. Also jetzt auf so etwas wie Frühverrentungen zurückzugreifen, um die Leute möglichst schnell loszuwerden, das ist wirklich fehlgeleitet, sondern jemand, der zum Beispiel Metallverarbeitung oder Mechanik in der Automobilindustrie macht, der kann das sehr wohl mit einer gewissen Weiterentwicklung auch im Maschinenbau tun, wo viele Mittelständler wirklich händeringend Leute suchen.
Jetzt haben wir gerade von einem Autozulieferer in Baden-Württemberg gehört, dass er 240 Leute vor die Tür setzt. Wo können die jetzt weiterarbeiten? Was sollen die jetzt machen?
Man kann jetzt sicherlich gerade von älteren Menschen nicht mehr in großem Umfang erwarten, dass sie ihre Berufe wechseln. Aber man kann wirklich schon genau schauen, wo werden diese Leute im Moment gebraucht. Gerade bei technischen Fachkräften, da gibt es enorme Fachkräfteengpässe in Deutschland, vor allem in Baden-Württemberg. Das heißt, wenn man da auf Arbeitsvermittlungsleistungen zurückgreift, wirklich schaut, wo wird am meisten bei den Arbeitskräften gesucht und dann auch die entsprechende Weiterbildung finanziert, die dahin führt, dann ist mir gar nicht bange. Dann können wir, glaube ich, diesen Umbruch auch gut bewältigen.
Haben Sie den Eindruck, dass dieser Wandel politisch gut und richtig gestaltet wird?
Also ich denke, politisch hat man die Zeichen der Zeit schon erkannt. Es kommt entscheidend darauf an, dass wir investieren, nicht nur in die Technik, sondern dass wir investieren in die Menschen, also in die Qualifikationen und die Kompetenzen. Und das heißt, naja, einmal ist das natürlich Verantwortung der Beschäftigten und der Betriebe selbst. Aber gerade Mittelständler sind ja auch keine Bildungseinrichtungen. Also da gibt es auch eine gesamtgesellschaftliche, eine politische Aufgabe, diese Weiterbildung ganz intensiv zu unterstützen. Da ist man auf einem guten Weg, aber da kann man sicherlich auch noch flexibler werden.
Danke für Ihre Einschätzung, Enzo Weber.
Gern geschehen.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Gucken wir uns noch ein Beispiel dafür an, wie sich in der digitalen Welt die Arbeit verändert. Ein Kraftwerk, das für uns lebenswichtig ist und vielleicht deshalb jeden Tag Ziel von Hackerangriffen. Also braucht's heute einen anderen Werkschutz als früher. Stacheldraht und Firewall sowieso, Körperscanner und Virenscanner und einen sicheren Blick für die neuen Risiken. Ein Helm hilft vielleicht als Schutz vom Knockout, aber was schützt ein Kraftwerk vom Blackout? Genau das testen Sie ganz praktisch beim Energieversorger Innogy. Denn mehr als 15 Millionen Kunden verlassen sich drauf, dass auch im Digitalzeitalter der Strom aus der Steckdose kommt. Carsten Schabowski.
In Essen wird trainiert, wie man sich wehren kann, wenn Hacker Stromkonzerne angreifen. Profi-Hacker in roten Hemden sind in einem Raum untergebracht. Sie versuchen, in das Computersystem einer Energiefirma einzudringen. Die Mitarbeiter dort, ganz in Blau, versuchen, die Attacken abzuwehren. Wargaming unter Realbedingungen heißt das Ganze. Steuerungsanlagen einer Netzleitstelle eines Stromunternehmens wurden dafür originalgetreu nachgebaut.
Jetzt versuche ich die Passwörter zu entschlüsseln.
Schwachstellen seien oft einfache Büroprogramme und die Menschen, die hinter den Rechnern sitzen.
Ein ganz praktischer Fall ist zum Beispiel, dass Sie eine E-Mail bekommen mit einem Schadstoff drauf. Wenn Sie diesen Anhang öffnen, versucht das Programm sich zu installieren. Und wir testen hier ganz konkret, wie können Sie das abwehren? Der Angreifer legt vielleicht nach in der Situation und Sie lernen, wie Sie diese Schadsoftware abwehren können.
Inzwischen warnt der Verfassungsschutz, Hacker haben deutsche Energieunternehmen im Visier. Wenn die Cyberkriminellen nur ein Stromunternehmen ausschalten, wäre das vielleicht noch zu verkraften. Aber ein Angriff auf mehrere Stromanbieter gleichzeitig? So ein Mega-Blackout könnte in Großstädten wie Köln zu Anarchie und Chaos führen.
Wenn Sie sich anschauen, der Lebensmittelhandel, beispielsweise die Kühlgeräte der Supermärkte, würden alle nicht mehr funktionieren, alle Waren würden dort verderben. Die Deutsche Bahn würde nicht mehr fahren können, weil die Stromnetze nicht funktionieren. Das heißt, Logistik würde dort zusammenbrechen, da wäre nah dran. Wenn Sie sich anschauen, die Finanzinstitutionen, das heißt die Geldautomaten, würden auch nicht mehr funktionieren. Teilweise die Krankenhäuser würden begrenzt funktionieren.
Dieser Albtraum ist schon Realität geworden. Im Winter 2015 zum Beispiel in der Ukraine. Ein Angriff auf Knotenpunkte knipste eine ganze Region aus. Ein Jahr später sogar die Hauptstadt Kiew. Aber auch in den USA gab es schon Attacken auf Stromversorger, unter anderem auf ein Atomkraftwerk. Der Essener Stromversorger will das Live-Rollenspiel nicht nur für sich und seine Tochterfirmen anbieten, sondern auch für kleinere Stadtwerke. Denn die können sich eine große IT-Sicherheitsmannschaft oft gar nicht leisten. Und genau da steckt das Problem, sagen IT-Experten.
Die Realität ist, dass sich jeder Stromversorger vor Hacking schützen möchte, aber mit der Komplexität der Technologie mittlerweile nicht mehr zurechtkommt. Und da hilft die Politik noch nicht.
Weil Stromnetze und das Internet immer stärker zusammenwachsen, wird die Gefahr größer, dass fremde Staaten oder Terroristen Angriffe starten. Ihre große Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft machen auch die Stromnetze für Cyberattacken attraktiv. Auch deutsche Stromanbieter haben das erkannt.
Wir wechseln von diesen Trainingsmethoden zu ganz anderen, nämlich kriminellen und in manchen Fällen sogar lebensgefährlichen, zu Doping. Der unseligen Verbindung von übersteigerter Ambition und grenzenloser Konspiration, dem Mord am Sport. Die Verfolgungsjagd ist fast so alt wie die Tour de France und heute konnten die Strafverfolger auch mal wieder eine Etappe für sich entscheiden. Aber sie haben nicht bei der Tour zugeschlagen, wie das vielleicht viele erwartet hätten. Diese gigantische Razzia fand in 33 Ländern statt, unter anderem in Fitnessstudios und Geheimlabors. Hajo Seppelt.
Doping. Meistens unentdeckt, im Geheimen. Die Dunkelziffer hoch, den Hintermännern und dem Schwarzmarkt oft nur schwer beizukommen. Die Polizeiaktion unter der Federführung italienischer und griechischer Behörden und mit Beteiligung zahlreicher Länder war offenbar ein massiver Schlag gegen die kriminellen Netzwerke. Organisiert wurde die weltweite Aktion von der europäischen Polizeibehörde Europol. Auch Fahnder in Deutschland, die zum Medikamentenmissbrauch im Sport ermitteln, waren erfolgreich.
Wir haben beim deutschen Zollfahndungsdienst innerhalb der Kontrollaktion, das heißt in den 4 Monaten, die stattgefunden hat, 463 Verfahren gegen Vorschriften des Dopinggesetzes eingeleitet beim Zollfahndungsdienst.
Bei der internationalen Polizeioperation wurden laut der Ermittler 234 Verdächtige festgenommen, in Deutschland indes niemand. Spektakuläre internationale Dopingrazzien sind nicht ungewöhnlich, sie gab es immer wieder. Wie diese polizeiinternen Aufnahmen schon von vor 10 Jahren aus den USA zeigen. Allerdings ist diesmal der Fahndungserfolg so groß wie noch nie. Die sichergestellten Substanzen wurden illegal in Läden, in Fitnesscentern oder auch online verkauft, weltweit mit vermutlich hohen Gewinnen. Allein 24 Tonnen Steroidpulver konnten die Fahnder sicherstellen.
Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Und sie spiegeln offensichtlich einen großen Markt und ein großes Interesse an solchen Substanzen für eine bestimmte Gruppe von Freizeit- und Breitensportlern wider.
Hergestellt werden die Substanzen in großer Zahl aus Rohstoffen, etwa in China, Thailand, Indien oder Osteuropa. Sie gelangen zu den lukrativen Absatzmärkten in Mittel-, West- und Nordeuropa sowie Nordamerika. Dort werden sie in Untergrundlaboren in Pillenform gepresst und dann an die Endverbraucher verkauft. Vor allem aus dem Kraftsport und aus Fitnessstudios. Sportpolitiker, die sich mit dem Thema Doping schon seit Jahren beschäftigen, gehen davon aus,
Das ist ähnlich, wahrscheinlich vom Ausmaß her ist wie die internationale Drogenkriminalität. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Strukturen vergleichbar sind und auch ein Höchstmaß an Skrupellosigkeit zu finden ist.
Die Zahl sichergestellter Dopingpillen ist allein in Deutschland in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Von 109.000 in 2015 auf über 1 Million im vergangenen Jahr. Und auch wenn ein vermutlich nur kleiner Teil davon in den Spitzensport geht, hat diese Polizeiaktion gezeigt, es ist ein großes Problem. Doping im Sport, vor allem im Breitensport.
Tja, und dieser Coup zeigt, dass auch der Breitensport längst nicht so sauber ist, wie wir ihn gerne sehen. Die Grenze verschiebt sich zwischen Profis und Amateuren, denn einige vermeintliche Amateure sind ja in Wahrheit auch Profis. Sie vermarkten nicht ihre Leistungen, sondern ihren Look in den sozialen Medien, auf YouTube und vor allem Instagram. Da kennt jeder den Begriff Biohacking, also Methoden, den Körper zu optimieren und aufzumotzen wie eine Maschine. Die einen empfehlen kalte Duschen, um das Sixpack vom letzten Fett zu befreien, die anderen schlucken lieber Tabletten. Stella Peters und Lucy Kluth über Schein und Sein.
Wir sind hier. Nackte Haut, Eisen, Schweiß und vor allem Muskeln über Muskeln. Darum geht es bei der weltgrößten Fitnessmesse, der FIBO, vergangenen April in Köln. NDR-Reporterin Lucy Kluth fragt hier nach, wie natürlich sind Körper wie diese?
Wenn du auf die Bühne gehst, dann ist ja auch, also da stoffen ja auch viele. Da geht ja auch mittlerweile gar nichts mehr ohne Stoff. Also.
Viele nehmen auch andere mit, das ist ja klar, sieht man ja.
Sind es denn trotzdem Vorbilder für dich?
Ja, klar.
Aber ist das schwer, natural so auszusehen wie du?
Ja, absolut. Da muss man schon eine Wundergenetik haben, ne?
Bitte, was muss
da
man
da?
Da muss
man schon eine Wundergenetik haben, ne?
Doch mit Wundergenetik haben manche Muskelberge wohl wenig zu tun. Es brodelt unter der glatten Oberfläche der Fitness-Influencer-Welt.
Wisst ihr, wie viele Männer und Frauen sich eigentlich Stoff ballern? Testosteron oder keine Ahnung was. Und euch hier verkaufen, sie hätten so einen krassen Körper. Nee. Und andere Leute denken, boah, wieso sehe ich nicht so aus? Und kriegen noch Minderwertigkeitskomplexe, weil egal wie viel ihr trainiert, ihr werdet niemals so aussehen, wenn ihr nicht nachhelft.
Mit dem vermeintlich perfekten Körper kann man in den sozialen Medien viele Likes bekommen und damit viel Geld verdienen. Doch die Konkurrenz ist groß und wohl auch die Versuchung zu dopen. Aber was nehmen die Leute da eigentlich? Zum Beispiel Testosteron, ein Sexualhormon, das Muskelwachstum beeinflusst. Es fällt in Deutschland unter das Anti-Doping-Gesetz. Ohne Rezept sind Kauf und Handel illegal. Und trotzdem ist es leicht verfügbar.
Ich bin jetzt 10 Minuten im Netz und habe relativ zügig halt einen Shop gefunden, die Testosteron oder eben halt sonstige anabole Steroide verticken in Pillenform oder flüssig.
Aus rechtlichen Gründen bestellen wir nichts. Aber wir treffen eine Frau, die solche Mittel nur zu gut kennt. Anja Zeitler war lange Fitnessmodel, erst ohne, dann mit Doping.
Ich habe schon sehr schnell Erfolge gesehen. Also plötzlich ging auch so das letzte Bauchfett noch weg. Da, wo ich nie Muskeln bekommen habe, kamen plötzlich die Muskeln. Gleichzeitig kamen dann aber irgendwann auch die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen waren eine extrem unreine Haut. Meine Stimme wurde extrem tief. Meine Monatsblutung ist ausgeblieben.
1,5 Jahre lang hat Anja anabole Steroide genommen. Erst als eine Freundin sie direkt darauf anspricht, hört sie schließlich auf.
Ich bin in eine starke Depression gefallen danach. Also ich habe keinen Antrieb gehabt, keine Energie gehabt. Natürlich auch durch den hormonellen Eingriff und durch das Absetzen. Ich habe tagelang geschlafen.
Nach ihrem Doping-Outing bekommt Anja immer wieder Anfragen von Followern. Sie befürchtet Nachahmer. Insgesamt dopen eher Männer als Frauen. Und wer erst mal anfängt, kommt nur schwer wieder davon los.
Wenn man das Gefühl hat, dass man nur mit einer bestimmten Art des Körpers glücklich sein kann und dafür eben diese Mittel nehmen muss, dann ist das ja schon auch eine Form der Abhängigkeit. Das ist eine verschobene Selbstwahrnehmung, wie das bei anorektischen Menschen eben auch eine verschobene Selbstwahrnehmung.
Magersüchtige Menschen.
Magersüchtige Menschen.
Der perfekte Körper. Um ihn zu erreichen, überschreitet so mancher Fitnesssportler nicht nur körperliche, sondern auch gesetzliche Grenzen.
Der Breitensport ist inzwischen auch durchkommerzialisiert mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Dazu der Kommentar von Philipp Sommer vom Südwestrundfunk.
Der Dopingsumpf ist offenbar überall. Nicht nur im Spitzensport. Auch Hobbyathleten dopen hemmungslos. Der Markt ist riesig. Eine Studie in Großbritannien vor 2 Jahren ergab, dass über ein Drittel der befragten Freizeitsportler schon Kontakt mit Dopingsündern hatte. Fast jeder 10. gab zu, selbst schon was genommen zu haben. Ein paar Tabletten gegen Schmerzen vor dem Wettkampf. Eine kleine Pille für den perfekten Body. Eine Spritze für mehr Leistung. Was ist denn schon dabei? Auch Amateure gieren nach Erfolg. Fürs Ego. Nicht für Medaillen oder Siegprämien. Drastische Gesundheitsrisiken, Fair Play, nicht so wichtig. Die Profis machen es doch auch. Die Vorbilder auf der Mattscheibe taugen kaum noch als Botschafter für sauberen Sport nach all den Doping-Enthüllungen der letzten Jahre. Die Angst, erwischt zu werden, hält sowieso fast keinen ab. Nur wenn die Polizei wie diesmal zuschlägt, wenn Kronzeugen auspacken, müssen Sportbetrüger zittern. Das Internationale Olympische Komitee hat Europol heute gratuliert zu diesem Schlag gegen Doping. Das ist fast komisch. Sie erinnern sich, dieses IOC hatte Russlands Staatsdoping nur zögerlich und ganz sanft sanktioniert. Klare Kante des IOC für einen sauberen Sport damals hätte vielleicht auch an der Basis eine deutliche Botschaft hinterlassen. Doping ist inakzeptabel. Und nicht wie in den Köpfen vieler Freizeitsportler ein Kavaliersdelikt.
Philipp Sommer kommentierte. Die Meldestelle für Geldwäsche und Terrorfinanzierung angesiedelt beim Zoll hat im letzten Jahr wieder deutlich mehr Verdachtshinweise erhalten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Die Zahl stieg innerhalb eines Jahres um etwa ein Drittel auf mehr als 77.000. Die Gründe des Anstiegs liegen nach Angaben der Behörde unter anderem in schärferen Gesetzen und weil die Unternehmen genauer hinschauen. Sorge bereitet nach NDR-Informationen ein Bearbeitungsstau. Demnach lagen im Mai mehr als 36.000 Meldungen vor, die gar nicht oder nicht abschließend bearbeitet wurden. Das sei der größte Rückstau, der je erfasst wurde. Nach wochenlangen Protesten in Hongkong bemüht sich Regierungschefin Lam um Entspannung. Das umstrittene Auslieferungsgesetz sei tot, so Lam wörtlich. Führer der Demokratiebewegung befürchten, die Regierung der Sonderverwaltungszone könnte dem Druck aus Peking doch noch nachgeben und fordern eine formelle Rücknahme. Die Demonstrationen, wie hier zuletzt am Sonntag, sollen daher weitergehen. Das Gesetz würde die Auslieferung beschuldigter Personen an China ermöglichen. Frankreich will vom kommenden Jahr an eine Ökosteuer auf Flugtickets erheben. Wie Verkehrsministerin Born mitteilte, soll sie für nahezu alle Flüge gelten, die in Frankreich starten und je nach Ticketart zwischen 1,50 Euro und 18 Euro betragen. Der Staat rechnet mit jährlichen Einnahmen von bis zu 182 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem in die Infrastruktur des französischen Schienensystems fließen. Der Chemiekonzern BASF hat für das Geschäftsjahr 2019 eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen werde um bis zu 30% unter dem des Vorjahres liegen, kündigte der Konzern an. Bislang war der Vorstand noch von einem Anstieg ausgegangen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die Folgen für Autoindustrie und Agrarwirtschaft belasten die BASF. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
BASF und Bayer sind Chemieriesen mit Weltruf. Leider leidet dieser Ruf gerade und auch das haben die beiden gemeinsam. Bayer hat sich mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto zigtausende Klagen eingehandelt. Und BASF streicht die Jahresprognose zusammen, geht neben sinkendem Umsatz vor allem von einem deutlichen Rückgang des Gewinns aus um bis zu 30%. Nachrichten dieser Art kommen bei Aktionären nicht gut an. In der Folge verkaufen viele ihre Aktien. Der Kurs von BASF fällt um 3,3%. Auch Bayer ist heute im Minus, wenn auch nur mit 0,4%. Bayer bleibt wegen der Glyphosat-Verfahren unter Druck und BASF leidet unter der schwachen Nachfrage aus der Autoindustrie. Insgesamt mehren sich die Zeichen, dass das Klima der Weltwirtschaft deutlich rauer wird.
Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an den Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuß. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung würdigte ihn als herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Zu Berfuß' bekanntesten Werken zählen die Romane 100 Tage über den Völkermord in Ruanda und Koala über den Suizid seines Bruders. Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Er wird Anfang November in Darmstadt verliehen.
Mitten im Moloch New York hat Olafur Eliasson einen Wasserfall gebaut. Unter die Brooklyn Bridge, eine künstliche und vor allem künstlerische Kaskade. Das war im Jahr 2008 und damals war ihm die Fallhöhe seines Kunstwerks noch gar nicht so klar wie uns heute. Dass uns nämlich das Wasser bis zum Hals steht, wenn wir nicht ernst machen mit dem Klimaschutz. Der dänische Künstler bahnt mit seiner Kunst den Elementen wieder einen Weg in die Stadt und baut damit eine Brücke zu unserem Ursprung, zur Natur. Jetzt zeigt die Tate Modern in London eine große Eliasson-Werkschau. Mareike Arden.
Sich vortasten im Nebel, nach Orientierung suchen, konfrontiert mit immer wieder neuen Farben. In der Londoner Tate Modern geht der Besucher auf eine bizarre Reise, erlebt sich und seine Umwelt neu. Wahrnehmung, Farben, Natur und die Elemente, das sind die großen Themen von Olafur Eliasson. Der dänisch-isländische Künstler mit Arbeitssitz in Berlin ist ein Star der Gegenwartskunst. Hoch bezahlt, weltberühmt und mit Erwartungen an sein Publikum.
So ist es ja manchmal ein bisschen Arbeit, auch ins Museum zu gehen. Das ist nicht wie in den Supermarkt zu gehen, wo man da reingeht und sagt, boah, jetzt geht's mir aber echt gut. Wir sind hier, um uns selber hinterzufragen, uns selber zu untersuchen, uns selber auch in der Kontext von der großen Welt zu sehen.
In real life, im wirklichen Leben, heißt die Ausstellung, die mehrere Jahrzehnte seines Schaffens zeigt. Eine Konstante, künstliche Naturschauspiele, wie eine Wand aus Moos oder Regen, der nur im Fenster fällt, aber nicht draußen. Schon 2003 begeisterte Eliasson in der Tate Modern mit einer Sonne aus Glühbirnen und Spiegeln. Mehr als 2 Millionen Besucher kamen, die Turbinenhalle wurde zur öffentlichen Liegewiese und Eliasson hatte ein Ziel erreicht.
Wie schaffen wir es, uns gegenseitig zu treffen, ohne uns gleich zu polarisieren? Also wie schaffen wir einen öffentlichen Raum, wo wir nicht die gleiche Person sein müssen, um den Raum zu teilen? Oft ist es ja so, wo man denkt, boah, das ist aber jemand, der ist aber komplett anders als ich. Das geht jetzt überhaupt nicht. Ich will jetzt hier alleine sein.
Doch wenn Menschen nicht allein sind, dann ergeben viele Installationen Eliassons erst richtig Sinn. Je mehr, desto interessanter und bunter werden sie. Und gemeinsam, sagt der Künstler, müssen die Menschen auch gegen die Klimakrise kämpfen. Schon mehrmals hat er den Klimawandel direkt in europäische Städte gebracht und Eisblöcke aus Grönland schmelzen lassen. Ende vergangenen Jahres auch vor der Tate. Damit die Menschen selbst erleben, wie schön und fragil die Gletscher sind. Olafur Eliasson ist der Ansicht, dass es in der Klimadiskussion zu viel um Angst geht. Er möchte, dass wir umdenken, dass es dabei auch um Freude und Liebe geht, dass wir uns fragen, was liebe ich an der Welt? Warum ist sie mir so wichtig? Und so umkreist seine Kunst heute auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Dass die Menschen staunen über schöne Effekte, das reicht Eliasson nicht. Sie sollen endlich handeln, um den Klimawandel aufzuhalten und ihre Umwelt zu bewahren.
Da hat einer die ganze Welt im Fokus, so wie unser Meteorologe Carsten Schwanke. Carsten, du guckst oft in Richtung Atlantik, Azoren, Amerika. Wohin heute?
Ja, ich habe 2 Orte mir rausgesucht, zu denen es spannende Geschichten zu erzählen geht. Los geht es in Alaska. Ich sagte ja gerade, wir sollen uns auch die Frage stellen, was lieben wir an der Welt? Ich liebe Satellitenbilder, deshalb bin ich Meteorologe geworden. Und das hier ist ein Satellitenbild von heute. Wir sehen hier den Arktischen Ozean. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die einzelnen Eisschollen hier nördlich von Alaska und von Kanada. Hier ist Alaska. Was wir hier auch sehen, dass die Nordküste, also die Küste des Arktischen Ozeans, jetzt schon eisfrei ist. Auch das außergewöhnlich. Alaska selbst wolkenfrei. Das, was wir hier sehen, sind keine Wolken. Das sind Rauchschwaden von Waldbränden, die es dort gibt, weil es dort jetzt gerade schon seit Tagen eine enorme Trockenheit und vor allem auch Hitzeperiode gibt. Höchste Temperatur heute liegt bei 33 Grad und das am Nordpolarkreis. Einen anderen Ort, den ich mir ausgesucht habe, Indien. Auch dort gab es in den letzten Wochen Temperaturrekorde mit einer enormen Hitzewelle. Und dann passiert Folgendes. Die Hitze, die sich in Indien bildet, meistens im Mai und Juni, ist der Auslöser für den indischen Sommermonsun. Dann steigt die heiße Luft dort auf und von der Umgebung, und zwar vom Indischen Ozean, wird die feuchte Luft angesaugt. Das hier sind die Regenfälle bis einschließlich Sonntag. Rekordregenfälle im Himalaya und am Südrand des Himalayas. Hier werden mehr als 1200 Liter pro Quadratmeter fallen. In den nächsten 4 Tagen 2,5 mal so viel wie in Berlin in einem ganzen Jahr. Zack, zu unserem Wetter. Das verläuft relativ normal. Morgen Vormittag im Süden viel Sonnenschein, im Norden ein paar Wolken, im äußersten Nordosten einzelne Schauer. Am Nachmittag kommt dann auch etwas Regen oder am späten Nachmittag oder Abend hier im Nordwesten an. Die Temperaturen im Norden 18 bis 23, im Südwesten bis 26 Grad. Der Donnerstag bringt dann Landregen im gesamten Westen. Der Freitag verbreitet wechselhaftes Wetter mit Schauern, teilweise auch stärkeren Gewittern. Die Temperaturen 21 bis 27 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Und hier im Ersten beginnt jetzt ein Jahrhundertsommer, der des Jahres 1976 nämlich. Er hat Sonja Maria Krömer inspiriert zu ihrem Kinofilm Sommerhäuser. Uns finden Sie morgen Abend wieder hier mit den neuen Tagesthemen. Bis dahin.